Vielen Dank. Und hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Simon. Ich bin einer der Pastoren in der Kirche des Nazareners Frankfurt-Hügelstraße. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und euch mit dem Wort dienen zu dürfen. Ich möchte heute mit euch in der Predigt in einen Bibeltext einsteigen, der ganz, ganz entscheidend wichtig ist, um grundlegend das Gottesbild und das Menschenbild der Bibel zu verstehen. Deswegen wollen wir heute zurückgehen an den Anfang der Bibel, 1. Mose Kapitel 1, das erste Kapitel der Bibel, einer der bekanntesten Texte der gesamten Weltgeschichte. Es gibt ganz, ganz viele Themen in diesem Kapitel. Eine Predigt darüber könnte in ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen. Deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, nur einen kleinen Einblick in bestimmte Themen zu geben, nämlich was lernen wir in diesem Kapitel eigentlich über Gott und was lernen wir über uns Menschen und was hat das eigentlich mit uns zu tun? Ich hoffe sehr, dass ich euch mit dieser Predigt überhaupt nichts Neues beibringe, sondern euch nur an das erinnere, was ihr sowieso schon wisst. Aber mal sehen, vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch etwas Neues dabei. Ich möchte gerne anfangen, indem ich euch eine Geschichte erzähle, die mein Vater mir einmal erzählt hat. Als mein Vater ein Kind war, da wurde er einmal zu Unrecht von einem Lehrer beschuldigt. Ein Freund von ihm hatte Ärger bekommen und wurde ins Klassenzimmer gerufen, und mein Vater ist hinterhergelaufen, um seinem Freund beizustehen. Aber der Lehrer dachte, dass er nur dazugekommen wäre, um sich am Kummer seines Mitschülers zu erfreuen, und er fand das ein widerliches Verhalten und hat ihn bei nächster Gelegenheit vor der ganzen Klasse ordentlich ausgeschimpft und ihm viele Strafarbeiten aufgebrummt. Mein Vater fühlte sich völlig gedemütigt. Nicht nur, dass sein Lehrer ihn für einen schlechten Menschen hielt, sondern er hat ihn auch vor der ganzen Klasse zurechtgewiesen, alle hatten über ihn gelacht, zu Unrecht beschuldigt. Das fühlte sich so an, als wäre sein Wert, seine Würde in Frage gestellt worden. Und immerhin hat dieses Erlebnis ihn auch so tief geprägt, dass er sich noch 50 Jahre später daran erinnern konnte und es mir erzählen konnte. Vielleicht kennst du ja auch solche Situationen, wo du furchtbar kritisiert oder zu Unrecht beschuldigt wirst und wo es sich so anfühlt, als ob da deine ganze Person in Frage gestellt wird. Als ob du gerade deinen Wert, deine Würde als Mensch abgesprochen bekommen hast. Und normalerweise gibt es dann eine von zwei Reaktionen. Es gibt manche Menschen, die dann explodieren, die anfangen zu streiten, sich zu rechtfertigen. Es gibt andere Menschen, wie mein Vater das damals gemacht hat, die ziehen sich zurück und sagen gar nichts, aber bleiben zutiefst verbittert und verletzt. Gibt es noch eine dritte Reaktion? Wie ist das mit uns als Christen? Wie sollten wir eigentlich auf solche Situationen reagieren, wenn unsere Person in Frage gestellt wird, wenn andere Menschen unseren Wert hinterfragen? Wenn du diese Frage einmal im Hinterkopf behältst, dann wirst du feststellen, das hat ganz viel mit dem ersten Kapitel der Bibel zu tun. Ich möchte gerne anfangen mit dem ersten Punkt der Predigt, der wahre Gott. Was lernen wir aus 1. Mose 1 über Gott? Da merkt ihr, die Bibel beginnt ja mit einem richtigen Knaller. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz der Bibel, die Grundlegung der Selbstoffenbarung Gottes in der Schrift, die Grundlage von allem, was wir über Gott wissen können. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist ein unglaublich gewaltiges Statement. Radikal anders als alles, was man kennt. Heute gibt es ja viele Leute, die gar nicht mehr an Gottes Existenz glauben. Und der erste Satz der Bibel zeigt, Gott versucht auch gar nicht, die Leute von seiner Existenz zu überzeugen oder zu argumentieren, sondern der erste Satz der Bibel setzt bereits voraus, dass es einen Gott gibt. Was für eine Provokation. Und übrigens soll es heute in der Predigt auch gar nicht um Charles Darwin und die Evolutionstheorie gehen. Da gibt es in der weltweiten Kirche des Nazareners ja zwei Meinungen drüber. Nämlich einmal, die einen von uns verstehen 1. Mose 1 ganz wörtlich als einen Bericht, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat. Und die anderen verstehen 1. Mose 1 als einen Bericht, der auch zulässt, dass Gott durch evolutionäre Prozesse geschaffen hat. Was bei beiden aber gleich ist, ist auf jeden Fall, dass Gott die Welt geschaffen hat und kein blinder Zufall. Das ist wichtig. Und ich habe zwar durchaus eine Meinung zu dieser Debatte, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Sondern ich will einfach nur deutlich machen, was für eine große Provokation der erste Satz der Bibel nach wie vor ist. Aber auch damals, vor 3,5 Jahrtausenden, als Mose diesen Satz niedergeschrieben hat, war er schon eine große Provokation. Und um das zu verstehen, muss man etwas darüber wissen, wie die Welt damals aussah. In allen Kulturen rings um Israel herum war es ja damals so, dass es viele Religionen gab. Und in diesen Religionen damals gab es immer ganz viele Götter. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie den heutigen Hinduismus, wo es ja auch tausende von Göttern gibt. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut. Im alten Ägypten, da werden auf der Wikipedia-Seite fast 250 ägyptische Gottheiten aufgelistet. Und alle diese Götter hatten verschiedene Aufgaben und Kompetenzen, arbeiteten zusammen oder manchmal auch gegeneinander, waren unterschiedlich mächtig und mussten immer wieder besänftigt werden, um ihr Wohlwollen zu gewinnen. Das war die Welt, in der die Leute damals lebten. Jeder Gott war für einen Teil der Schöpfung zuständig. Also die Leute haben sich das so vorgestellt, ein Gott erschafft die Bäume und ein Gott erschafft die Ziegen und ein Gott erschafft die Hunde und so weiter. Oft waren diese Götter repräsentiert in Himmelskörpern, sie wurden in der Sonne oder im Mond verehrt, in Tieren, in Pflanzen oder in Menschengestalt. Im alten Ägypten galten Krokodile als heilige Tiere, weil der Gott Sobek als Krokodil dargestellt wurde. Falken galten als heilige Tiere, weil der Gott Horus als Falke dargestellt wurde. Und auch heute noch kennt ihr das. In Indien gelten Kühe als heilige Tiere, weil eine wichtige hinduistische Gottheit als Kuh dargestellt wird. Diese Götter, die wurden in Tempeln verehrt. In Ägypten gab es zum Beispiel Zehntausende von Tempeln und dort wurden jeden Tag diesen Göttern Opfer dargebracht. Da gab es immer eine Statue von einem Gott in einem Tempel und vor dieser Statue wurden dann Rituale gemacht, Tiere geschlachtet, Opfer dargebracht. Und die Logik dahinter war, naja, dort wo die Statue steht, da ist der Gott präsent. Genauso war es mit allen Völkern in dieser antiken Welt. Und dann kommt Mose und schreibt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Stellt euch mal vor, jemand zur Zeit von Mose hat in seinem Zelt gesessen und angefangen, dieses Buch zu lesen. Und er liest dann, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, aber Moment mal. Welcher Gott denn? Wie ist denn sein Name? Wie sieht er denn aus? Wo steht denn sein Tempel? Moment, ein einziger Gott hat alles erschaffen? Die gesamte sichtbare und unsichtbare Realität, das ganze Universum, das ist ja unvorstellbar. Dieser Gott muss ja unglaublich mächtig sein. Mose behauptet hier wirklich, ein einziger Gott, der Schöpfer von allem, dann muss er ja auch Macht über alles haben. Ein einziger allmächtiger Schöpfer, der Beherrscher von allem, nicht eine Sippe aus mehr oder minder mächtigen Göttern mit verschiedenen Kompetenzen. Und dieser Gott, der erschafft dann auch nur durch sein Reden, nur durch sein Wort. Ganz anders als alle Mythen von allen Kulturen ringsherum, die sich die Erschaffung der Welt völlig anders vorgestellt haben. Dieser Gott muss ja eine unvorstellbare Macht haben, an die nichts und niemand anderes herankommt. Wenn man dann weiterliest hier in 1. Mose 1, diese verschiedenen Schöpfungstage, diese Zeitabschnitte, dann wird genau beschrieben, was Gott alles erschafft. Also Bäume und Pflanzen, Sonne, Mond und Sterne, die Fische und Vögel, die Tiere der Erde, am Schluss dann die Menschen. Die Leute damals haben sich gedacht, Moment mal, sind das nicht selber alles Götter? Also, wenn wir Tempel für Sonne und Mond erbauen, wenn wir heilige Bäume anpflanzen, wenn wir Statuen von Göttern in Menschen- oder Tiergestalt aufstellen, sind das dann nicht Götter? Die Ägypter, die haben die Sonne Re genannt und ihr jeden Morgen Opfer dargebracht, damit sie morgens aufgeht. Die Babylonier haben riesige goldene Tempel für ihren Sonnengott Shamash gebaut. Die Hethiter haben Sonne und Mond unter verschiedenen Namen verehrt. Das war völlig normal für die Leute damals. Aber wenn ihr hier euch mal 1. Mose 1 anschaut, Vers 14 bis 18, wie da die Erschaffung der Himmelskörper beschrieben wird, da wird dann gesagt, naja, eigentlich sind Sonne und Mond nur leblose Lampen. Die haben gar kein eigenes Leben. Das sind keine Götter. Ihr einziger Zweck ist ihr Nutzen für uns, für unsere Bewohner der Erde, damit wir Zeit und Raum erkennen können. Sie haben kein eigenes Leben. Ihre Schönheit, ihre Majestät, ihre lebensspendende Kraft, die kommt nicht von ihnen selbst, sondern von dem Gott, der sie erschaffen hat. Gott erschafft sie zu seiner Ehre. Ihre große Pracht soll genau das bewirken, was wir eben in dem Lied ausgedrückt haben, dass wir ihn anbeten und dass wir jubeln, staunen, wie groß bist du? Und so ist es auch mit allem anderen, was hier an Schöpfung beschrieben wird. Da ist die Bibel ganz anders als alles, was die Menschen damals geglaubt haben. Ein einziger Gott erschafft alles. Und das bedeutet doch, er ist allmächtig. Er hat Anspruch auf alles. Ihm gehört alles. Ihm gebührt alle Ehre für alles. Und er allein hat Anspruch auf Anbetung. Die Bibel, wenn sie sich mit Gott als Schöpfer beschäftigt, dann kommt das immer wieder zum Ausdruck. Ich lese euch mal vor aus Jeremia Kapitel 10, Vers 11, wo der Prophet Jeremia schreibt, die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Denn solche Götter, das sind ja gar keine richtigen Götter. Es sind Götzen, es sind Lügen. Ihnen gebührt keine Verehrung. Und genau das ist eben der Fehler, den alle Religionen damals gemacht haben, dass sie einen Teil der Schöpfung verehrt haben, statt den Schöpfer. Ich möchte euch nochmal was anderes vorlesen aus dem Buch Jesaja, Kapitel 44, Vers 8 und 9. Da sagt Gott, gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen. Die Götzenmacher sind alle nichtig. woran ihr Herz hängt, das ist nichts nütze. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das alles mit uns zu tun? Die wenigsten von uns würden sich ja vor einer Statue niederwerfen oder ein Götterbild anbeten. Aber auch heute noch gibt es viele Götzen, auch in unserer Gesellschaft, viele Götzen sogar in unseren eigenen Herzen. Und Jesaja, was ich eben vorgelesen habe, da wird Gott ja beschrieben als der Fels. Und die Götzen werden beschrieben als das, woran ihr Herz hängt. Das ist, glaube ich, eigentlich die ganz gute Definition davon. Dein Gott, das ist das, woran dein Herz hängt. Das ist dein Fels, auf den du dein Leben baust. Dein Gott ist das, was du verehrst, was dir Sicherheit im Leben gibt, wovon du dir Bedeutung und Wert versprichst, die Befriedigung deiner Sehnsüchte und Wünsche. Und ganz ehrlich, da machen wir doch heute immer noch den gleichen Fehler wie die Menschen vor 3.500 Jahrtausenden. Vieles, was wir vergöttern, das ist gar nicht Gott, sondern nur ein Teil seiner Schöpfung. Wenn wir irgendetwas verehren statt Gott, den Schöpfer, wenn wir uns von irgendetwas anderem Bedeutung und Sicherheit und Wert versprechen, dann nehmen wir Gott die Ehre weg, die nur ihm zusteht. Er hat das geschaffen, was wir verehren. Und deswegen sollten wir auch ihn dafür verehren und nicht das, was er erschaffen hat. Also, Gott ist es, der jedem Arzt auf der Welt seine Fähigkeiten verliehen hat. Dann sollten wir für unsere Gesundheit auch ihm vertrauen. Gott ist es doch, der jedes Gramm Gold auf dieser Welt erschaffen hat. Woher kommt dann unsere Sicherheit? Kommt die von ihm oder kommt sie von einem vollen Bankkonto? Gott ist es, der jedem Musiker seine Stimme und seine Kreativität gegeben hat. Sollte dann unsere Verehrung ihm gelten oder einem Popstar? Ja, ihr merkt, das ist genau das Problem, wenn wir unser Leben auf irgendetwas anderes gründen, wenn wir auf irgendetwas anderes unser Vertrauen setzen, statt auf Gott allein, dann nehmen wir Gott die Ehre weg, die ihm dafür zusteht. Und deswegen ist die erste Frage, die 1. Mose 1 uns stellt, worauf vertraust du eigentlich? Was ist dein Gott? Was gibt dir Sicherheit? Was gibt dir Bedeutung und Wert? Deine eigenen Fähigkeiten, auch die hat dein Schöpfer dir gegeben. Deine Arbeit, deine Familie, deine Beziehung, deine Gesundheit, all das hat Gott dir gegeben. Woran wir so oft unser Herz hängen, das ist Teil der Schöpfung und nicht der Schöpfer. Und deshalb lass nicht zu, dass das zu einem Götzen wird, an dem du mehr hängst als an Gott selbst. Das ist das Erste, was ich dir heute mitgeben möchte. 1. Mose 1 zeigt uns, dass es einen einzigen Gott gibt, dass dieser Gott der allmächtige Schöpfer der ganzen Welt ist, der alles in der Hand hat. Und allein diesen Gott sollten wir dann anbeten. Allein diesen Gott sollten wir verehren. Alles, was wir sonst vergöttern könnten, ist es nicht wert. Und dann die zweite Frage. Da geht es dann um den wahren Menschen. Was können wir aus 1. Mose 1 über uns Menschen lernen? Dieses Kapitel hier geht ja ganz prominent auf die Erschaffung der Menschen ein. Ich lese einmal 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleicht. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Hier wird der Mensch beschrieben als das Ebenbild Gottes. Dieses Ebenbild, das hebräische Wort dafür, das ist Zelem. Und Zelem bedeutet eigentlich so viel wie eine Abbildung, ein Bildnis, vor allem eine Statue. Und meistens waren damit eben Götterstatuen gemeint mit diesem Wort. Eine Statue, das war in allen Religionen der Welt der Ort, wo eben ein Gott sich repräsentiert. Wenn man vor die Statue eines Gottes tritt, dann tritt man in Kontakt mit der Gottheit. Wenn man sich vor der Statue niederwirft, dann betet man den Gott an. Und so ist es in allen Religionen der Welt, teilweise bis heute. Ich habe ein Jahr lang in Thailand gearbeitet und in Thailand gibt es an jeder Straßenecke buddhistische Tempel mit vielen Statuen und Bildern da drin von Buddha oder irgendwelchen buddhistischen Heiligen. Und die Leute werfen sich vor diesen Statuen nieder, opfern ihnen Weihrauch oder Reis oder Wasser und glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie zu dieser Statue beten. Das war in allen Religionen der Welt der Fall. Eine Statue, ein Bildnis, ein Ebenbild wurde dort aufgestellt, wo eine Gottheit gedacht wurde. Die Römer hatten ihre Hausgötter in jeder Wohnung, die Maya und Azteken hatten ihre Geisterdarstellungen. Auch heute gibt es unzählige moderne Darstellungen von tausenden Hindu-Gottheiten. Überall auf der Welt ist das Prinzip der Repräsentation dasselbe. Also da, wo sich eine Abbildung befindet, da befindet sich die Präsenz einer Gottheit. Ein höheres Wesen repräsentiert sich in dem von Menschen erschaffenen Kunstwerk. Und die Bibel ist hier radikal anders. In allen Kulturen ringsherum war es so, eine Statue wurde von Menschen erschaffen, damit der Gott sich dort zeigt. Und hier heißt es, Gott erschafft den Menschen als seine Statue. Nicht der Mensch bildet sich einen Gott nach seinem Ebenbild, sondern Gott bildet den Menschen als sein Ebenbild. Die Menschheit ist die Statue, wo Gott sich zeigen möchte. Jeder Mensch ist erschaffen als ein Repräsentant Gottes in der Welt. Wir sind in der Welt, wenn man so möchte, etwas wie kleine Götter. Vers 28, da heißt es, wir sollen eben an Gottes Stelle, als Gottes Repräsentanten über diese Erde herrschen, so wie ein König einen Statthalter einsetzt. Wir Menschen, wir sind dazu geschaffen, dass Gott sein Wesen durch uns zeigen kann. Und manchmal sieht man das auch. Manchmal, wenn ich eine Mutter mit einem kleinen Kind auf dem Arm sehe, dann sehe ich ein ganz, ganz kleines Stückchen von Gottes Liebe, von Gottes Zuneigung und Sanftmütigkeit. Manchmal, wenn ich mit anderen Menschen spreche, dann merke ich ein ganz, ganz kleines Stück von Gottes Weisheit, was sie repräsentieren. Oder von Gottes Gerechtigkeitssinn. Manchmal, wenn ich Ärzten bei der Arbeit zusehe, dann sehe ich ein Stück von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Menschenzugewandtheit. Bei manchen Menschen kann man einfach einen Teil von Gottes Schönheit, von Gottes Kreativität sehen. Und das gibt dem Menschen eine Würde und einen Wert wie nichts anderes. Keine Religion der Welt kennt so etwas wie eine umfassende Menschenwürde, aber die Bibel begründet sie gleich auf der ersten Seite. Jeder Mensch ist erschaffen als ein Abbild Gottes in der Welt. Und deshalb haben wir einen ganz tiefen Respekt vor jedem Menschen. Auch du bist erschaffen als eine Statue Gottes in der Welt. Bei deiner Schöpfung, da hat Gott sich vorgestellt, wenn jemand dich ansieht, dann soll er ein kleines Stückchen von Gottes Wesen erkennen können. Und leider kommt dann ein paar Seiten in der Bibel später der Sündenfall. Seitdem ist Gottes Ebenbild im Menschen völlig verdunkelt und verzerrt, kaum mehr wiederzuerkennen. Gottes Anspruch war, dass wir leben als seine Repräsentanten in der Welt. Und das kann kein Mensch nach dem Sündenfall. Wir sind kein perfektes Abbild mehr, so wie Gott sich das vorgestellt hatte. Die Menschheit hat den Willen Gottes verlassen und ist in Schuld und Schande gefallen. Was ist da die Lösung? Und da kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Der wahre Gott und Mensch. Genau in diesem Punkt kommt nämlich Jesus Christus ins Spiel. Jesus, das wahre, das unverfälschte Ebenbild Gottes. Genau der Mensch, wie Gott ihn sich vorgestellt hat. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15, da heißt es über Jesus Christus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er kam von Gott auf diese Welt. Er lebte an unserer Stelle das perfekte Leben, das wir nicht leben können. Und Jesu Tod am Kreuz hat uns freigemacht von unserer Schuld, von unserer Schande, weil er alles auf sich selbst genommen hat. Seine Auferstehung hat uns dann ein neues Leben ermöglicht. Und die Bibel beschreibt das dann in Anlehnung hier an die Schöpfung als eine völlig neue Schöpfung. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, das ist ein Vers, den man unbedingt auswendig lernen sollte. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dann dieser neuen Schöpfung, da bekommen wir Anteil, wenn wir an Jesus Christus glauben. Dann gibt Gott uns auch seinen Geist, damit wir überhaupt so leben können, wie es der neuen Schöpfung entspricht. Christus ist das perfekte Ebenbild Gottes. Und wir als Christen, wir sind durch den Heiligen Geist Repräsentanten Christi. Wir sind Ebenbilder Christi. Wir sind so wie kleine Christusse in der Welt. In der neuen Schöpfung, da ist Gottes Ebenbild in uns wirklich wiederhergestellt. Und wir können jetzt so leben, wie es Gott gefällt. Unsere Aufgabe dabei lautet eben, Christus immer mehr zu repräsentieren, ihm immer ähnlicher zu werden. Auch dazu ein Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 9 und 10. Da verbindet Paulus dieses Thema alte Schöpfung, neue Schöpfung mit dem Thema des Ebenbilds. Und er sagt, ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der zur Erkenntnis erneuert wird, nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Wenn wir an dieser neuen Schöpfung Anteil haben, dann werden wir immer wieder neu, jeden Tag neu, Stück für Stück, mehr wie Jesus Christus, das perfekte Ebenbild Gottes. Aber jetzt nochmal die Frage an dich. Das ist jetzt das Ideal, aber lebst du eigentlich auch als Repräsentant Christi in der Welt? Als Abbild Gottes in der Welt? Das ist dir durch Jesus Christus möglich. Der Heilige Geist möchte Gottes Ebenbild in dir mehr und mehr wiederherstellen. Aber lebst du auch als dieses Ebenbild? Gehst du als Repräsentant Jesu durch die Welt? Wenn Menschen um dich herum dich sehen, dann sollen sie ein Stück vom Wesen Jesu in dir erkennen können. Und das gilt auch für deine Kollegin, die dir das Leben zur Hölle macht. Und das gilt auch für deinen Nachbarn, der ständig laute Partys feiert. Und das gilt auch für den Autofahrer, der dich gerade ausgebremst hat. Das gilt auch für die Leute im Bus, die starr gerade ausgucken und sich für nichts interessieren. Das gilt auch für den Obdachlosen, der dich auf der Straße anbettelt. Wenn die Menschen um dich herum dich sehen, dann sollen sie Jesus sehen können. Denn du repräsentierst ihn in dieser Welt als sein Ebenbild. Und wenn du als Repräsentant Gottes in deiner Familie unterwegs bist, in deinem Freundeskreis, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, dann kannst du einen Unterschied machen. Dann wirst du anfangen, die Menschen um dich herum auch mit anderen Augen zu sehen, mit Gottes Augen. Sie zu lieben, weil er sie liebt. Weil du weißt, dass Jesus sie so sehr geliebt hat, dass er bereit war, sein eigenes Leben für sie hinzugeben. Vielleicht erinnerst du dich, was ich am Anfang von meinem Vater erzählt hatte. Also, was ist da die richtige Reaktion, wenn jemand unseren Wert, unsere Würde in Frage stellt? Die richtige Reaktion ist nicht, zurückzuschlagen und andere zu beschuldigen, sich rauszureden. Die richtige Reaktion ist auch nicht, sich verbittert zurückzuziehen und Groll im Herzen zurückzubehalten, sondern die richtige Reaktion ist, dich daran zu erinnern, dass dein Wert gar nicht davon abhängt, was der andere von dir denkt oder über dich sagt. Über Jesus selbst hat man die schlimmsten Dinge behauptet. Er wurde immer wieder zu Unrecht beschuldigt. Aber er ist hoch erhobenen Hauptes weitergegangen, weil er wusste, dass seine Würde nicht von den Meinungen anderer Menschen abhing. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Deine Würde hängt nicht einmal davon ab, was du selbst über dich denkst. Mir passiert es häufiger, dass ich denke, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich bin nichts. Aber wenn du das nächste Mal so etwas denkst, dann kannst du immer zu dir selber sagen, weißt du was, du hast Unrecht. Du bist nicht nichts wert. Gott hat dich erschaffen als sein Ebenbild, als seine Statue, seinen Repräsentanten in der Welt. Und Christus hat dich so sehr geliebt, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, damit du immer mehr zu seinem Ebenbild werden kannst. Egal, was du über dich selbst denkst, egal, was andere über dich denken, das gibt dir einen Wert und eine Würde, die unendlich groß sind. Das ist das, was sich im ersten Kapitel der Bibel ganz gut beobachten lässt. Erstens, dass Gott der Schöpfer ist und dass wir nichts anderes anbeten sollten als ihn allein. Dann auch, dass wir Menschen als Ebenbilder Gottes geschaffen sind, die ihn in dieser Welt repräsentieren. Und das gibt jedem Menschen einen hohen Wert. Das bringt eine unendliche Würde mit sich. Und das bedeutet auch, dass wir Respekt vor jedem Menschen haben sollten. Und das Dritte, was wir daraus lernen können, ist, dass Christus es ist, der dieses Ebenbild Gottes in uns auch immer wieder aufstrahlen lässt. Wir können durch ihn leben, als Repräsentanten Gottes in dieser Welt, im Heiligen Geist. Und deswegen habe ich jetzt zum Schluss der Predigt nur noch eine einzige Frage an dich, nämlich, was bedeutet das jetzt für dich? Was wirst du diese Woche anders machen als vorher? Wie wirst du durch diese Welt gehen? Wie können deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie in dir Gottes Ebenbild erkennen? Ja, ich wünsche uns allen Gottes Segen dabei, jeden Tag neu über diese Frage nachzudenken. Amen.